Wir dürfen uns, liebe Geschwister, heute Abend an ein geheimnisvolles Thema heranwagen. Und zwar sehr einfach: Geheimnisse Gottes. Geheimnisse Gottes. Da können wir fast alle, was diesen Ausdruck im griechischen Neuen Testament betrifft, doch schon ein wenig griechisch, nämlich Mysterion, ein Mysterium, das griechische Wort für Geheimnis. Göttliche Geheimnisse, natürlich, und nur aus dem Worte Gottes und für heute Abend nur aus dem Neuen Testament. Wobei wir allerdings ohne weiteres aus dem Neuen Testament auch immer wieder ins Alte geführt werden. So hat unser Gott im Neuen Testament dieses Wort Geheimnis, Mysterion, 27 Mal bezeugen lassen. Von diesen 27 Mal befindet sich dieses Wort dreimal in den Evangelien, in den drei ersten Evangelien. Und zwar immer in Verbindung mit dem Ausdruck, die Geheimnisse oder das Geheimnis des Königreiches Gottes oder das Geheimnis des Himmelreiches. Matthäus pflegt das Königreich Gottes als Reich, Königreich der Himmel zu bezeichnen. Die anderen beiden Evangelien als Königreich Gottes. Da haben wir ja hier einmal in Matthäus 13 die sieben Gleichnisse Jesu etwas näher ansehen dürfen und hören dürfen, dass er in Bezug auf die Volksmengen, zu denen er redete, den Jüngern sagen musste, den Volksmengen sind die Geheimnisse des Reiches Gottes verborgen, euch aber sind sie geoffenbart. Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu Ihnen, den Volksmengen, weil sie mit hörenden Ohren nicht hören und mit sehenden Augen nicht sehen, sondern ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa sehen, was ich Jesus ihnen zeigen möchte. Ihre Augen haben sie geschlossen. Kann ich meine Augen schließen, wenn ich will? Jawohl. Ich kann auch den Rollladen herunterlassen, wenn ich will, wenn ich das Licht nicht sehen will. Ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht sehen und sich nicht etwa bekehren müssten. So ist die Sache. Denn Gott, der die Herzen erforscht und dann die Herzen kennt, hat längst erkannt, dass die Volksmengen der damaligen Zeit in Jerusalem und Israel, der Juden, nicht daran dachten, auch nur das Angesicht ihres Gottes und das Angesicht des Gottes ihrer Väter auch nur zu suchen, dachten nicht daran. Deshalb durfte Jesus die Geheimnisse des Königreiches ihnen nur in Form von Gleichnissen zur Darstellung bringen. Ich darf den Überblick über diese 27 Vorkommnisse des Wortes Geheimnis, Mysterion, soweit ergänzen. Dann erscheint dieses Wort noch viermal im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung Jesu Christi. Viermal. Also von den 27 Malen, die das Wort vorkommt, bleiben die übrigen 20 dem Apostel Paulus reserviert. Es ist dem Apostel Paulus gegeben, 20 Geheimnisse Gottes, Geheimnisse Christi, Geheimnisse des Evangeliums, Geheimnis der Verstockung, Geheimnis der Gesetzlosigkeit und wunderbare Geheimnisse vom Geiste Gottes als Verwalter der Geheimnisse, wie er sich bezeichnen darf, so gar nicht. Sind sie ihm zu treuen Händen übergeben worden und gleichzeitig die Fähigkeit, diese ihm anvertrauten Geheimnisse in würdiger, Gott wohlgefälliger Weise zu verwalten, zu bezeugen in einer Klarheit und wiederum in einer Weise, dass es des Geistes der Weisheit und Offenbarung bedarf, um die Dinge, die dem Apostel Paulus geschenkt sind, in Bezug auf Geheimnisse Gottes, die dann sehen zu können, erkennen zu können und verstehen zu können. Also, von 27 Malen Vorkommnissen dieses Wortes Mysterium sind 20 dem Apostel Paulus zu treuen Händen übergeben. Wenn wir bedenken, dass in den Evangelien, obwohl das Wort dreimal vorkommt, es jedes Mal in gleicher Weise vorkommt. Geheimnisse des Königreiches. Einfach wiederholt, dreimal. Und im Buch der Offenbarung handelt es sich einmal um das Geheimnis Babylon, der großen Hure, gleichzeitig wieder das Geheimnis dieses Weibes und dann das Geheimnis der sieben Sterne, den sieben Leuchtern und dann ein ganz für uns hochinteressantes Wort. Bei dem und dem Zeitpunkt ist das Geheimnis Gottes vollendet. Ja, ist gut, zurückschalten. Es dröhnt so nicht. Wie ist es jetzt? Ich glaube, noch mehr zurück. Noch mehr zurück. Liebe Geschwister, ihr dürft euch melden, wie es bei euch ist. Ich habe immer noch den Eindruck, es dröhnt immer noch. Noch etwas weniger, jetzt gefällt es mir besser. Noch etwas weniger, ich spreche lieber lauter, nicht? Das nicht widerhallt. Also ich soll lieber leiser sprechen und mehr einschalten. Ja, das kann ich natürlich auch. Wenn ich so spreche, ist es überall hörbar? Gut.
Danke.
Und nun dürfen wir der Reihe nach die Geheimnisse uns ansehen, wie sie im Neuen Testament bei Paulus erscheinen. Eigenartig, dass das erste Mal ausgerechnet die Rede ist von einem Geheimnis in Bezug auf die Verstockung Israels. Ein Geheimnis. Bevor wir darauf eingehen, wollen wir das zentrale Wort in Matthäus 13, inmitten der sieben Gleichnisse, uns noch einmal in Erinnerung rufen lassen. Matthäus 13, Vers 34 und 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen, zu den Volksmengen, nur in Gleichnissen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht, dieser Prophet bewegt sich in Psalm 78, Vers 2. Und das wird hier wie folgt wiedergegeben. Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war oder wurde von Gott. Gewaltige Aussage. In den Gleichnissen spricht Jesus Dinge aus, die Gott vor den Ohren und Augen aller Geschöpfe, Engeln und Menschen, Fürstentümer und Gewalten, von Grundlegung der Schöpfung an verborgen hat. Wir durften damals sehen, warum Gott das getan hat. Erstens, weil es sich um unheimliche Dinge handelt, vor deren Wissen zuvor Gott seine geliebten Geschöpfe verschonen wollte. Erstens, um schwerste Gerichte, um unheimliche Dinge der Finsternis und des Todes und der Verdammnis und der Gerichte einerseits und andererseits, weil es sich um so köstliche, wunderbare, allerheiligste Dinge handelt, von denen Gott wusste, die könnten meine Geschöpfe, weder heilige Engel noch ungefallene Menschen, in richtiger Weise entgegennehmen oder gar verwalten oder würdig damit umgehen. Also Grund genug, dass Gott in seiner Weisheit und Umsicht diese Dinge vor Ohren und Augen und Herzen aller Geschöpfe von Grundlegung der Welt an, das heißt genau bevor oder im Moment der Geschöpfe in Sicht traten, aus der Schöpferhand Gottes hervorgingen, hat Gott die Dinge für sie alle verborgen. Und die spricht Jesus in Gleichnissen aus. Und jetzt warum nur wieder in Gleichnissen? Noch einmal, um die Hörer von damals zu verschonen. Denn Gott wusste, so wie er ihre Herzen kannte, wenn Jesus diese Dinge, diese Geheimnisse ganz deutlich, klar, aussprechen würde, dann würden die Zuhörer den Herrn Jesus Christus noch mehr ablehnen. und noch unheimlicher behandeln. Dann wäre ihr Gericht noch schrecklicher geworden. Den Jüngern aber sagt er auf die Frage, Vers 10, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Nicht? Wir merken jetzt, Gleichnisse sind mündliche und hier sogar für uns schriftlich festgehaltene Berichte, Darstellungen von Geheimnissen. Das ist ja unser Thema heute Abend. Also, Dinge, die Gott verborgen hat von Grundlegung der Welt an, lässt er jetzt durch den Mund Jesu nur in Gleichnissen aussprechen. Das heißt vorerst, jetzt sind die Dinge zweimal verhüllt, von Grundlegung der Welt an, grundsätzlich verborgen. Nicht? Und jetzt, wo sie tatsächlich ausgesprochen werden und für uns schriftlich noch festgehalten werden, wieder in geheimnisvoller Sprache, in verschlüsselter Sprache. Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu kennen. Wer sind die euch? Seine Jünger, die Seinen. Jenen aber, den Volksmengen, ist es nicht gegeben. So. Vers 13 noch einmal. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen, nicht sehen und hören, nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt. Wir kennen dir das. Kennen die Worte? Ich lese nur noch inmitten von Vers 15. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen. Aha. Die wollten also was gar nicht. Die wollten das Licht Gottes gar nicht sehen. Was schreibt Petrus in Bezug auf die Spötter der gegenwärtigen Endzeit? Denen ist nach ihrem eigenen Willen verborgen, wie die Dinge eigentlich sind. Was heißt das? Anders ausgedrückt, die wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Das würde sie ja verpflichten dann, entsprechend sich Gott zu stellen, nicht? Und diesen Gott anzuerkennen. Nicht? Die gleiche Situation damals bei den Volksmengen Israels. Ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen. Das wollten sie gar nicht. Oder das einfache Wort Jesu, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht, bitte, ihr habt nicht gewollt. Genau die gleiche Situation. Und wenn der Geist Gottes von Weitem nur sieht, da will einer gar nicht, was macht er dann? Dein Wille geschehe. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Und ich lasse dich vollständig in Ruhe. Ich lasse dir deinen Willen. Wie lange? Bis du an deinem Eigenwillen zerbrichst. Und wenn dann ein Trümmerhaufen vorhanden ist, ein zerschlagener Geist und ein zerbrochenes Herz, dann bin ich auch, dann bin ich wieder da. Ne? Dann bin ich wieder da. Vielleicht können wir dann miteinander reden. So wunderbar ist unser Gott auch hier. Noch verstehen. Salomo sagt, böse Menschen verstehen das Recht nicht. Ja. Und wenn ich dieses Wort ausspreche, dann muss ich immer dazu sagen, für an uns gerichtet, denken wir bei diesem Wort jetzt nicht an alle anderen, nicht die Ungläubigen. Ne? Wir sind ja gläubig, also wir gehören nicht zu den bösen Menschen. Nicht? Was schreibt denn Paulus? Er, Paulus und die Seinen und Israel und wir. Ne? Wir alle wandelten in gleicher Weise wie alle übrigen. wir taten die Willen des Fleisches und der Gedanken und so weiter und so weiter. Also, wir wollen jetzt an unsere Vergangenheit erinnern uns lassen. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Jetzt kommt das wunderbare Wort. Aber die den Herrn suchen, nur suchen, haben ihn also noch nicht. Aber die den Herrn suchen, verstehen alles. So ihr mich von Herzen suchet, ist da eine Verheißung. Werdet ihr mich finden. Und Jesus macht es noch kürzer. Wer suchet, der findet. Wer wirklich Gott, den er nicht kennt, dem Gott aber die Ewigkeit in sein Herz gelegt hat, dass er die Fähigkeit hat, auf die Suche zu gehen, der hört ein Gotteswort oder liest ein Gotteswort und merkt, das ist Wahrheit. Bitte, meine Schafe, wie geht's weiter? Hören meine Stimme, das heißt, dass das jetzt, dass die Stimme nicht nur des guten Hirten ist, der jetzt gesucht wurde, ne, sondern dass das die Stimme der Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, wenn Sie nicht verstehen, an wem liegt es also? Jedes Geschöpf ist von Gott so angelegt, dass es auch im gefallenen Zustand auf die Suche nach dem gehen kann, was ihm mangelt. Da haben wir die gewaltige, prächtige, wie soll ich es einmal sagen, ein Evangelium, das uns fast etwas eigenartig, fast befremdend vorkommen kann, was Paulus in Römer 2 bezeugt, dass Gott Menschen, die mit Ausharren in guten Werken sich Mühe geben, was zu tun, Ehre und Herrlichkeit und Unsterblichkeit zu suchen. So schreibt Paulus. Was macht Gott mit denen? Denen gibt er äonisches Leben. Wisst ihr? Gar keine Rede von Jesus Christus und Versöhnung und Erlösung und dergleichen. Bitte, da ist Gott als Schöpfer seinen Geschöpfen, sei es Engel oder Mensch, jetzt sind wir ja Menschen, gegenüber als Schöpfer so vollkommen gerecht. Er weiß besser als wir, dass ein Mensch im gefallenen Zustand nur eines tun kann, auf die Suche gehen nach etwas, wonach er sich sehnt, aber nicht hat. Und das genügt unserem Gott schon. Der sucht. Die aber den Herrn suchen, jetzt nochmal das salomonische Wort, verstehen alles. Und zwar wachstümlich eines nach dem anderen. Bis es wie weit gekommen sein wird, ihr werdet es hernach verstehen, erstens. Und zweitens, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann haben wir dann alles verstanden? Herrlich. So, zurück zu den Geheimnissen. Da darf ich jetzt noch auf das Schlusswort Jesu hinweisen. Vers 52. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reiche der Himmel oder im Reiche Gottes unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorbringt. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse, es sind gerade 7, vollendet hatte, ging er von dannen hinweg. Also diese 7 Gleichnisse, bilden wieder wie die sieben Lichter auf dem goldenen Leuchter eine wunderbare symmetrische Einheit, diese sieben Gleichnisse. Und die Geheimnisse, um die es hier geht, in den Gleichnissen, können verstanden werden, wenn der Betreffende, der durch die Gnade Gottes, die Gabe des Geistes, beschenkt ist, die Dinge verstehen, lernen zu können, einem Hausherrn verglichen wird, der aus seinem Schatze nicht nur die Dinge des Neuen Testamentes zu Rate zieht, sondern auch die Dinge des Alten. Das ist, schätze aus seinem Schatze Neues und Altes hervorholt, um diese Geheimnisse entziffern und verstehen zu können. Jetzt Römer 11. Paulus, ein Geheimnis, das er nicht jetzt als Geheimnis vor der Welt bezeichnet, sondern da schreibt er in Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, nämlich, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis das Pleroma, die Fülle der Nationen, eingegangen sein wird. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Aha. Ja, was leuchtet uns jetzt sofort auf? Verstockung. Er verstockt, wen er will, und er begnadet, wenn er will. Also was können die Verstockten dafür, dass sie verstockt sind? Was können die Begnadeten dafür, dass sie begnadet sind? Das ist unsere nächste Reaktion. Erstens, die Lösung dieser ersten brennenden Frage ist hier schon kurz und bündig geoffenbart, vor unsere Augen gestellt. Da ist die Rede von einer Verstockung eines Teiles Israels, und zwar, wie wir heute wissen, eines sehr großen Teils von Israel. Nämlich damals, als Paulus das schrieb, war das noch ein kleiner Teil. Und die Verstockung ist auf einem Teil Israels geblieben, die 2000 Jahre lang, bitte. Der Teil wurde immer größer. Und ein, zwei Worte. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Also, ist, wenn jemand oder eine Heilskörperschaft der Verstockung übergeben worden ist, der Verhärtung der Herzen, der Verstockung der Herzen übergeben worden ist, ist die Situation für die Betroffenen dann hoffnungslos? Nein, nicht nur nicht hoffnungslos, sondern nur ein Teil ist verstockt. Ne? Und sogar wenn der größte Teil verstockt worden wäre, nicht? Ja. Dann ist sogar die Garantie, ja, durch die wunderbare Haltung und das Wesen unseres Gottes. Auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Ja, was sollen wir jetzt sagen? Ist das ganz logisch, dass wenn ein Teil, sagen wir mal, der größte Teil Israel ist der verstockt, dem Verstockungsgericht verfallen, und das hat zur Folge, na, natürlich nur durch die Wunderwege der Güte und Barmherzigkeit Gottes, auch gegenüber den Verstockten, dass trotzdem ein Tag kommt, wo ganz Israel gerettet sein wird. Brauchen wir jetzt noch siebenmal zu fragen, warum verstockt er? Nein, aber das Geheimnis der Verstockung wird jetzt genau, Paulus sagt, er verstockt, wenn er will, er begnadet, wenn er will. Und da kommen wir und sagen, ja, was können Sie dafür? wir werden gleich sehen, die können alles dafür. Nämlich, die Verstockung des Pharao ist ja dann das Beispiel, das Paulus anführt. Jetzt dürfen wir uns fragen, wie ging das zu bei Pharao? Ne? Jetzt sind wir jetzt Haushalter, die jetzt aus unserem Schatze, aus dem alten Schatze jetzt, nicht, Dinge hervorholen, die zu diesem Fragenkomplex gehören. Verstockung. Gott beruft den Mose, nachdem er 40 Jahre die Schafe des Schwiegervaters Jethro am Sinai gehütet hat, und beruft ihn, nach Ägypten zu gehen, um Israel herauszuführen aus Ägypten, aus der Knechtschaft. Und sagt ihm prompt unter anderem: Mose, wenn du dann mit deinem Bruder Aaron vor den Pharao treten wirst, dann werde ich das Herz des Pharao verstocken. Ah, jetzt haben wir es ja. Was kann der Pharao dafür? Nur langsam. Das sagt Gott dem Mose. Warum? Weil er wusste, wie alles im Einzelnen kommen wird. Und wie kam nun alles im Einzelnen? Jetzt greifen wir aus dem Schatz, dem alten Schatz, einzelne Dinge heraus. Mose und Aaron erscheinen zum ersten Mal vor dem Pharao. Erstens hat Gott dem Mose, um ihn sicher zu machen, zum Gott erhoben. Was? Den Mose zum Gott erhoben. Er spricht zu Mose: Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Dein Bruder Aaron ist ein Prophet. Das ist für mich die Antwort auf die Frage, warum war es möglich, dass die beiden Brüder, Mose und Aaron, vor diesen Gewaltherrscher treten konnte, mit der wiederholten Forderung: Lasst mein Volk ziehen, spricht unser Herr, unser Gott, der Herr, unser Gott, nicht? Dass er die nicht einfach von seinen Landsknechten hat verhaften lassen und so weiter, nicht? Aha. Es war dem Pharao gar nicht möglich, auch nur daran zu denken, die nur anzutasten, weil Gott den Mose zum Gott des Pharao gemacht hat. Erstens. Und Aaron war der Prophet des Mose. Ein zweites Mal: Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht. Aaron war ja älter, nicht? Der war schon da, als Mose geboren wurde. Habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht, und Aaron ist dein Prophet. Also der Aaron wusste auch, ob er da der Führer sei, der Sprecher, oder sein Bruder Mose. Nicht? Jetzt sind die beiden da. Jetzt steht ein Gott vor dem Pharao und sein Prophet. Nicht? Und dessen Prophet. Lass mein Volk ziehen, spricht der Herr. 3 Tage reisen in die Wüste, dass mein Volk mir dient in der Wüste. Was lesen wir jetzt? Da verstockte der Pharao sein Herz und sprach: Wer ist der Gott? Kommt nicht in Frage. Dann wissen wir, dann kommt die erste Plage. Er schreit zu Mose, ja, zu diesem Gott: ne? Erbarmlich, hilf uns, rette, schreie zu deinem Gott. Geschieht, die Plage ist gewährt. Die zwei stehen wieder vor Pharao: Lass mein Volk ziehen. Jetzt verhärtet der Pharao sein Herz, steht geschrieben. Kommt nicht in Frage. Zweites Gerichtswunder. Wieder fleht er den Mose an. Und so geht 7 Mal. Einmal heißt, er verstockte sich, er verhärtete sein Herz, er verstockte sein Herz, er verhärtete sein Herz. Ich habe genau gezählt, 7 Mal. Redet der Gott Israels diesem Pharao zu in einer Weise, dass der deutlich was merken kann. Hier handelt es sich um den wirklichen Gott. Und trotzdem hat der Pharao sich selbst und sein Herz verhärtet und verstockt 7-mal. Jetzt kommt das 8. Mal. Wieder der Befehl, lass mein Volk ziehen. Und jetzt? Nein, das, was geschieht jetzt? Pharao, du willst immer noch nicht? Nein, nein. Reaktion Gottes, dein Wille geschehe. Gott vergewaltigt keines einzigen Geschöpfes Willen. Im Gegenteil, dein Wille geschehe, du willst also jetzt 7-mal, 8-mal nicht, ne? Jawohl, nein, dein Wille geschehe. Und was ist jetzt passiert? Jetzt kann er nicht mehr zurück. Jetzt hat Gott gesagt, dein Wille geschehe. Jetzt kann er nicht mehr zurück. Jetzt ist sein Herz von Gott verhärtet. Aha. Aber bitte erst wann? Nachdem Gott auf mannigfaltige und deutliche und klare Weise ihm gezeigt hat, um was es geht und mit wem er es zu tun hat. Erst dann verstockt Gott Herzen. Und zwar auf diese Weise, dass es genau das Gegenteil von dem ist, was wir zuerst meinen. Gott vergewaltige irgendjemand, indem er ein Herz verstockt. Geheimnis der Verstockung. Das schließe ich mit dem Hinweis ab, haben wir auch schon zur Kenntnis genommen, dass das Herz aller der 12 Jünger Jesu samt dem lieben Johannes verstockt war. Haben wir das auch schon zur Kenntnis genommen? Da war das Wunder der Speisung der 5000 geschehen, ne? Wunder mit dem Brot und der Speisung und all dem. Ne? Und dann heißt es zusammenfassend, sie erkannten es aber nicht, denn ihre Herzen waren verstockt. So. Frage, war das jetzt diese Feststellung in Bezug auf die Jünger Jesu, denn ihre Herzen waren verstockt, bedeutete das auch, dass die Jünger Jesu nun um der Verstockung ihrer Herzen willen ewig verloren waren? Oder werden mal alle 12 gerettet? Welche Frage, bitte. Jetzt merken wir etwas. Auch wenn die Gerichtstiefen Gottes so unheimlich sind und gewaltig und furchtbar, wie sind die Gedanken des Herzens unseres Gottes in jedem Fall? Erstens, dass ganz Israel gerettet werde. Verstockung zum Teil. 12 Jünger, alle Herzen waren verstockt. Ja. Damit die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, sich umso wunderbarer an ihnen allen erweisen konnte. Und was war bei Pharao der Fall? Als dann das 10. Wunder, nämlich Tötung der Erstgeburt, erfolgte, da war das Herz des Pharao, der Pharao so geschlagen. Ja. Bitte. Wir Menschen werden ja dargestellt, wir Gläubigen tragen diesen Gottesschatz, alten und neuen Charakters, in irdenen Gefäßen. Wir sind irdene Gefäße hier. Ein irdenes Gefäß, solange es in den Töpferhänden noch weich ist, kann noch geformt werden. Wenn es aber hart wird und noch härter und dann noch gebrannt, steinhart wird, dann braucht es in der Regel nur noch einen Schlag und dann ist es vollständig zertrümmert. Stimmt's? Dieser eine letzte Schlag in Bezug auf das Gefäß des Pharao war die Tötung der Erstgeburt. Sofort schreit er nach Mose und sagt sofort, aber jetzt zieht schleunig sofort noch diese Nacht aus. Und jetzt das ergreifende Wort. Ziehet hin und dienet eurem Gott und segnet auch mich. Und segnet auch mich. Ja, was heißt das? Ohne Zweifel wird das Geringere vom Größeren gesegnet. Segnet auch mich? Ist da schon in Bezug auf die Person des Pharao ein Hoffnungsstrahl? Jawohl. Trotzdem er dann, kaum ist die Saal weg, sich dann eines Besseren nach seiner Meinung noch besann und meinte, er könne denen noch nachjagen und die wieder zurückbringen. Aber der Anfang ist da, ein Schrei eines zerbrochenen Herzens und segnet auch mich. Ergreifend, wunderbar. So. Euch dieses Geheimnis kundzutun, auf das ihr nicht euch selbst klug dünkt, nämlich gegen das geschlagene Israel, das verstockte Israel. Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, oder das Pleroma, die Fülle, das heißt, Israel wurde verstockt, zum Teil von Gott, ihrem Gott, damit uns, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, nicht nur jetzt Gott bekannt werden könne und Hoffnung gegeben werde, sondern dass wir als Fülle der Nationen eine Erlösung und eine Einsetzung in eine göttliche Herrlichkeit erleben könnten oder können, als Glieder am Leibe des Christus, am Herrlichkeitsleibe Jesu Christi, erfunden werden dürfen. Das erste Geheimnis, Gerichtsgeheimnis in Bezug auf Israel, wunderbar. Endertrag dieser Verstockung, dass ganz Israel gerettet wird. Und Verstockung noch deshalb, dass wir aus den Nationen die Fülle Gottes geschenkt bekommen können durch Jesus Christus und dass die ganze Welt überhaupt gerettet werden kann, kommt noch dazu in Römer 11. Und bevor ich das abschließe, noch die zwei weiteren Hauptpunkte. Sie, die Söhne Israels, die der Verstockung übergeben worden sind, sind allerdings Feinde Gottes in Bezug auf das Evangelium Jesu Christi, aber gleichzeitig von ihrer Seite sind sie Feinde gegen Gott in Bezug auf das Evangelium. Gleichzeitig sind sie aber von Gottes Seite aus trotzdem Geliebte um der Väter willen. Und die Berufung, die Auswahl Gottes in Bezug auf die Väter und ihre Nachkommen, ne? Unbereubar. Und jetzt lesen wir nach diesem unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes in Bezug auf Israel. Weil trotz ihrer Untreue bleibt er ihnen gegenüber treu in Liebe. Vers 30. Denn gleich wie ihr, also wir, einst Gott nicht geglaubt haben, wir jetzt aber unter die Begnadigung gekommen sind. Durch was denn? Wir sagen durch Golgatha, durch die Jesus Christus, was steht da? Jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch den Unglauben dieser. Ja, wer von uns würde wagen, so etwas zu schreiben? Also wir, die jetzt diese herrliche Berufung und diese Gnadengaben besitzen in Christus Jesu, sind durch den Unglauben der Juden unter die Begnadigung gekommen. Ist unser Gott also in Verlegenheit, wenn er es mit hartnäckigem Unglauben zu tun hat? Antwort: Gar nicht, im Gegenteil. Sind also hier die Gedanken unseres Gottes etwas höher als unsere frommen Gedanken? Ich habe bescheiden gefragt,
etwas höher, nein, überragend höher. So viel die Himmel und aller Himmel
höher sind als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Das ist so wunderbar, so wunderbar. Und zwar in welcher Richtung sind die Gedanken des Herzens Gottes immer höher als unsere? Er spricht dazu seinem Volk Israel, nicht zu den ungläubigen Nationen, ja, zu seinem Volk.
Was in der Bibel steht für dieses heutige Zeitalter, dürfen das, was Israel als Volksganzes gilt, nicht verwechseln mit dem, was die Gemeinde heute an Segnungen zu bekommen hat. Denn die großen Kirchen haben sich ja an die Stelle Israels gesetzt. Die ganzen Segnungen bis hin
von Seiten des Gottes Israels. Ne? Sogar haben sie den Namen Jesus und uns verflucht, jeden Tag, ne? Die 2000 Jahre lang. Also haben auch jetzt diese Juden an eure Begnadigung nicht geglaubt. Jetzt kommt ein auf das auch sie unter die Begnadigung kommen. Wer von uns macht damit? Ohne weiteres. Wer von uns macht damit? Ne? Jetzt haben die 2000 Jahre lang den Namen Jesu verflucht und uns damit, nicht? Sehr sachte ausgedrückt, an unsere Begnadigung nicht geglaubt. Nicht? Sehr, sehr lieb ausgedrückt. Sehr sanft. Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Ja. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Und lassen wir uns solche Gottesoffenbarung jetzt ins Herz gelegt sein, dann erkennen wir in lebendiger Weise das Wesen der Gedanken des Herzens unseres Gottes und Vaters. Denn weil die Haltung der Juden und der verstockten Söhne Israels so schrecklich war, so furchtbar, wenn Gott ihnen die Augen öffnen wird zuerst, um was es ging, nicht? Was sie sich geleistet haben, dann werden sie so zum Tode erschrecken, wie man es gar nicht beschreiben kann, und werden genau sagen, mit uns ist aus. Jetzt haben wir alles verwirkt. Also aus. Ja. Und wenn Gott ihnen jetzt Gnade erweist, auf dass sie auch sie unter die Begnadigung kommen, sind sie dann überwältigt. Ist ihnen dann geholfen? Haben sie dann in dem Gott ihrer Väter einen Gott erkannt, der in überragender Weise dieses Namens Gott würdig ist, allein? In überwältigender Weise. Also merken wir, in welchen allerheiligsten Dingen sich Geheimnisse Gottes bewegen, auch wenn es sich um Gerichtsgeheimnisse handelt. Sind wir gerade am ersten stehen geblieben. Geheimnisse Gottes sind so allerheiligst, so zart, so überragend, nicht? Unsere frömmsten Gedanken zunichte machen. Dass wir verstehen, warum er diese Dinge zuerst in ein Geheimnis gehüllt hat vor allen Menschen. Bitte, darf ich sagen, wir haben ja jetzt schwer, wir, die wir doch in Christo gegründet und gewachsen und vielleicht Männer und Väter in Christo geworden sind. Schwer. Solche Gottesherzenswahrheiten als bare Münze zu nehmen und Halleluja zu sagen. Herrlich, großartig. So. Wir haben ja schwer. Nicht? Das einfache Wort 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Nicht? Da kommen wir fromm und sagen, ja, wo kämen wir dahin, nicht? Wenn das praktiziert würde. Nicht? Ja. 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 Und haben so dem Herzen unseres Gottes und Vaters einen Stich ins Herz gegeben. Nicht? Ja. Ja. Nur er, die Liebe selbst. Rechne Böses nicht so. Habe ich hier schon mehr als einmal unterstreichen dürfen, damit wir endlich einmal kapitulieren und jeden Gedanken, der sich da erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christo, die Liebe, als Gott, die Liebe, rechnet das Böse nicht zu. Dann sage ich immer wieder, das überlässt der heiligen Engeln und Menschen, Geschöpfen. Denn er hat in Bezug auf alles Böse und auf alle Übertretungen in der ganzen Schöpfung auf Golgatha definitiv abgerechnet. Kennt die Dinge nicht mehr. Er selber, aber nur er allein. Dürfen wir dann neuerdings oder ja, weiterhin unserem Gott und Vater mit noch größerer Freimütigkeit begegnen. Noch mehr als bis jetzt. Und zwar genauso jämmerlich, wie ich im Moment bin. Und wenn nötig, so unrein, wie ich im Moment wäre. Dürfen wir gerade so kommen? Nicht nur, er in seiner Liebe rechnet Böses nicht zu, sondern, wo ist der 2. Korinther 5, glaube ich, irgendwo, heißt es, uns hat er den Dienst der Versöhnung übergeben, lasst euch versöhnen mit Gott. Warum? Gott war in Christo und versöhnte die Welt, den Kosmos, das ganze Weltall mit sich selbst, ihnen allen, ganzen allen Geschöpfen, ihre Übertretungen nicht zurechnend. Also nicht nur grundsätzlich rechnet Gott das Böse nicht zu, überhaupt nicht, sondern in der ganzen Schöpfung gibt es einen, der in seiner Liebe dafür gesorgt hat auf Golgatha, dass er allen seinen Geschöpfen Böses nicht zurechnen kann. Sonst wäre das in seinen Augen ungerecht, weil er auf Golgatha mit allem Bösen und allen Übertretungen endgültig abgerechnet, abgeschlossen hat, als bilanzfähiger Buchhalter von Gewinn und Verlust und wie die Dinge alle heißen mögen. Durch den Apostel Paulus. Wo sind wir jetzt? Römer 11, Geheimnis der Verstockung Israels. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Also wie lange müssen wir heute Nacht beisammen bleiben, bis wir alle 20 Geheimnisse des Apostels Paulus durchgeackert haben? Ja, ich habe jetzt 9:03 oder 4 und erinnere daran, dass am Originalchronometer Gottes erst 8:03 oder 4 ist. Nicht? Aber keine Angst. Ich darf jetzt einen Nachdruck noch herausgreifen im Gesamtrahmen dieser 20 Geheimnisse, die Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat. Und der Herr schenkt uns ja voraussichtlich morgen noch eine Möglichkeit zusammenzukommen, um in diese Geheimnisse hineinzusehen, hineinzulauschen, uns da hinein versetzen zu lassen, in lebendiger Weise. Indem wir jetzt die nächste Stelle im Neuen Testament, Römer 16, letzte Verse aufschlagen. Römer 16. Vers 25. Vorher haben wir ja eine Fülle von Grüßen, die Paulus austeilt. Grüße den, grüße die, grüße, grüße, grüße. Und dann, ja. Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium, ja Paulus, hast du ein besonderes Evangelium gepachtet, dass du es wagst, so zu schreiben, dass ihr befestigt werdet nach, nicht dem Evangelium Gottes, sondern nach meinem Evangelium. Ja, sowas. Wir nehmen das nur mal zur Kenntnis im Moment. Und der Predigt von Jesu Christo nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter, denn mit Grundlegung der Welt, Himmels und der Erde, begannen auch erst die Zeitalter zu laufen. Das gleichzeitiger Ausgangspunkt. Nach Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war. Jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des äonischen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. So, schon nach meinem Evangelium an alle Nationen. Wem schreibt denn zum Beispiel Jakobus an was für eine Adresse? Bitte? Den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Wem schreibt Petrus? Den Fremdlingen, wieder Söhnen Israels in Bithynien und Asien und so weiter. Also, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen, dem allein weisen Gott, durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt schlagen wir die ersten Worte im Römerbrief auf. Römer 1. Paulus, Knecht oder Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Eine Verheißung ist ja eine Ankündigung, die erfolgt und nach der Art und Weise der Gepflogenheit unseres Gottes Jahrtausende bevor die Erfüllung der Verheißung von Gott geschenkt wird. Also, das Evangelium Gottes ist ja in den alten Schatzkammern des weisen Haushalters Gottes, ist alles da. Aber es ist alles verheißen, ist alles vorhanden, aber nicht geoffenbart, wie Gott dem Daniel deutlich sagt in Bezug auf die zeitprophetischen Angelegenheiten. Versiegle und verschließe, obwohl die Dinge schriftlich vorliegen, von jedermann, der lesen kann, gelesen werden können. Sind die Dinge, die Gott da hinein verborgen hat, dem Verständnis aller, auch der Gläubigen, vorerst einmal versiegelt und verschlossen. Aber verschließe und versiegle bis in alle Ewigkeit, oder wie steht da? Mit einem bis, zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zur Zeit des Endes. Und dann wird entsiegelt und geoffenbart. Also, hier haben wir dann die Quittung in den letzten Versen. Jetzt erst in den Tagen des Apostels Paulus hat Gott begonnen, diese Geheimnisse des Reiches Gottes zu offenbaren. Und zwar die Geheimnisse im Reiche Gottes, ein Evangelium darstellen, das Gott vorerst nur dem Apostel Paulus geoffenbart hat. Geheimnis. Geheimnis des Evangeliums. Jedes Gotteskind, das den Herrn Jesus kennengelernt hat, hat lieben gelernt und an ihn glaubt, nicht? Ist ein Gotteskind und ist dankbar für das Evangelium, das Jesus Christus jetzt der Retter ist und so weiter. Freut sich über das Evangelium. Aber jedes Gotteskind, das jetzt Gotteskind hat werden dürfen, versteht vorerst noch gar nichts vom Geheimnis des Evangeliums. Noch gar nichts. Und um die Geheimnisse des Evangeliums, das Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat, die zu verstehen, können wir nur dort uns umsehen und forschen, wo und wem Gott es geoffenbart hat, nämlich beim Apostel Paulus. Diese, die Konsequenz von Römer 1, erste Verse, und Römer Schluss, letzte Verse, heißt: Auch die Geheimnisse des Leibes des Christus, zu welchen wir gehören dürfen, sind im Alten Testament alle vorhanden, schriftlich vorhanden, aber nicht geoffenbart. Verheißen sind alle die Dinge, bitte, schriftlich, aber nicht geoffenbart. Erst dem Apostel Paulus hat er begonnen, ein Geheimnis nach dem anderen, wir haben also 20 vor uns, zu offenbaren. Und durch den Dienst des Apostel Paulus sind wir eingeladen, die Dinge auch verstehen zu lernen, aufzunehmen und in all diesen Geheimnissen Gottes reich gemacht zu werden. Ein Ereignis im Leben des Apostel Paulus darf hier für uns vielleicht ganz neu und richtungweisend sein und werden, nämlich: Lange Jahre war er, nachdem er in Damaskus zum Glauben kam und berufen worden ist, in Arabien. Endlich kommt er nach Jerusalem, um sich mit den Brüdern in Jerusalem irgendwie jetzt Gemeinschaft zu suchen. Das war sein Herzensanliegen. So. Er kommt in den Vorhof, also in den Tempel, als Sohn Benjamins, woher er kommt, nicht? Kann er ja nicht ins Heiligtum. Er ist im Tempel, im Vorhof, gerät in Entzückung und der Herr steht vor ihm und sagt: Paulus, schleunigst aus Jerusalem hinaus, denn sie werden mein Zeugnis, werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ja, was geht aus dieser Ansage Jesu hervor? Dass die Offenbarungen, die Jesus Christus als erhöhter Herr seinem auserwählten Rüstzeug für die Nationen, Paulus, anvertraut hat, ich will es gnädig machen, nicht genau dasselbe ist, was er den Zwölfen in Jerusalem geschenkt hat. Sie in Jerusalem, die Brüder, die du jetzt aufsuchen willst, werden dein Zeugnis, das ich dir anvertraut übergeben habe, über mich nicht annehmen. Kam es in der Folge tatsächlich so? Ja. Brauchen wir nur an die Rückkehr von der dritten letzten Reise zu denken. Ja. Und dann sagt Paulus: Ja, aber Herr, ich möchte doch mit Ihnen jetzt auch Gemeinschaft haben. Paulus, gehe schleunigst aus Jerusalem hinaus. Sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Also, er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. So. Auserwähltes Rüstzeug. Und mit diesem Hinweis wollen wir uns jetzt abschließend für diesen Abend noch befestigen lassen, indem wir noch aufschlagen. Epheser 3, Vers 3 oder von Vers 2 bis 11 schon. Epheser 3. Vers 2. Da ihr gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Also wieder ist er da in seiner einzigen Person vor uns. Mir in Bezug auf euch gegeben ist. Was ist ihm gegeben? Die Verwaltung der Gnade Gottes. Und Gnade Gottes ist nur dann Gnade, wenn kein Atomkern, Mittelpunkt von Gesetz oder Werken darin vorhanden ist. Sonst sagt Paulus im Galaterbrief: Ein ganz kleines Körnchen von Sauerteig zerstört die ganze Masse. Und meint da ein bisschen Gesetz, ein bisschen Werk, dann ist Gnade nicht mehr Gnade und dann ist Geschenk nicht mehr Geschenk. Sind das harte Worte? Ja, wir, hätte beinahe gesagt, wir dummen Gotteskindernis, wir dummen Gotteskindernis. Anstatt dass wir mal diese Zusagen als bare, klare, kristallklare Münze nehmen. Nicht? Und dann wird es da drin fröhlich und freudig und lebendig. Nicht? So, ja. Und dann haben wir eine Freimütigkeit ohnegleichen. Ja. Aber wir lesen weiter. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, worin ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Jeder Gläubige weiß, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der, der in Menschengestalt über die Erde ging, als Jesus Christus, als Jesus von Nazareth. Da weiß er alles. Aber vom Geheimnis des Christus wissen die Gotteskinder kaum etwas. Und um die Dinge geht es für uns, um glückselige Menschen sein zu können. Von dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln, Propheten im Geiste, dass die Nationen Miterben seien und Miteinverleibte, Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu. Also bitte nicht Mitteilhaber mit Erben und mit Genossen Israels. Hier hört alles auf, hier gilt nur noch das, was Gott uns in Christo bereitet hat. Da muss alles von dem ganzen Kosmos des gegenwärtigen Weltalls abdanken, mit Christus sich kreuzigen lassen, sterben und begraben lassen. Alles. Und wer nicht da mitmacht, ist ein Feind des Kreuzes Christi. Das habe ich aber deutlich geredet. Nicht? Ja. Ja, um das geht es hier. Um das geht es. Ich hoffe, ich eifere mit Gottes Eifer. Es gibt da zweierlei. Paulus, wenn schon jemand, der eifert für Gott wie ich, sich rühmt, bitte, darüber komme ich dann zuerst dran, nicht? Wenn schon nach dem Fleisch und der irdischen Zugehörigkeit als Nachkommen Abrahams die Rede ist, dann melde ich mich an erster Stelle. Ein Israelit, Herr, nur das geht noch nicht. Ein Hebräer von Hebräern. Nicht? Ein Pharisäer von Pharisäern. Beschnitten am achten Tage. Aus dem Stamme Benjamin. Und. Und das alles war mir Gewinn. Schreibt er so. Wie fährt er weiter? Aber um Christum zu gewinnen, habe ich allen diesen wunderbaren Gewinn für mich bis jetzt, den ich als Gewinn gebucht habe und mich da rühmen kann vor Engeln und Menschen, nicht wahr? Nach dem Gesetz tadellos erfunden. Kein Engel und kein Mensch konnte ihn einer geringsten Gesetzesübertretung zeigen oder überführen. Aber um Christum zu gewinnen, habe ich das alles, jetzt geht's noch, als Verlust geachtet. Und damit jemand nicht sagen kann, ja, da hat sich Paulus jetzt etwas versprochen, also ist er zu weit gegangen. Nein. Und noch einmal sage ich, das alles habe ich für Verlust und für Dreck geachtet, um Christum zu gewinnen. Ist das auch eine Sprache? Fast so, wie ich vorhin wagte, eine Sprache zu führen. Und wenn ich dann sagen darf, dann verstehe ich jeden Juden, je mehr er sich Mühe gibt, in Gesetzestreue dastehen zu können. Nicht? Verstehe ich jeden Juden umso mehr, nicht? Als er eifert für das Gesetz, nicht? Dass er diesen Paulus unbedingt als sofort der Steinigung würdig erachtet. Augenblicklich. Verstehe ich jeden Juden. Unverdaulich. Unmöglich. Unmöglich. Schrecklich. Ja, so etwas. Ja, merken wir da etwas. Handelt es sich da um die Auseinandersetzung von Geisteskräften und Geistesmächten? Einerseits sind sie die Dinge des Herzens Gottes. So wunderbar. Ne? Und andererseits handelt es sich um weltliche, kosmische Elemente, schreibt Paulus. Nämlich die Satzungen des Gesetzes nennt er kosmische, weltliche, fleischerne Gebote. Ja bitte, das geht ja nicht. Ihr Lieben, so herrlich und so wunderbar und so vollkommen ist die Gnade Gottes in Christo Jesu. Sollte er uns in ihm, seien wir Juden oder Griechen oder Barbaren, sollte er uns in ihm nicht alles sich selbst schenken, ohne jede Bedingung. Sonst ist Geschenk kein Geschenk mehr und Gnade ist nicht mehr Gnade. Und dann bleibt uns halt wirklich gar nichts mehr übrig, als ja zu sagen, ja Herr, ich, Arthur Muhl, bin würdig erfunden worden, nach dem Gesetz ans Fluchholz gehängt zu werden und dort jämmerlich umzukommen, auszuhauchen und dann endgültig begraben zu werden. Das ist dann die Antwort, die wir diesem Herrn schuldig sind. Sind wir dann eins mit ihm? Dann sind wir eins mit ihm. Und dann sind wir Freunde des Kreuzes Christi geworden. Und dann ist die ganze Fülle der Gottheit samt allen Geheimnissen Gottes uns geschenkt. Geschenkt. Ein Reichtum ohne Anfang und ohne Ende. So. Aber abschließend noch weiter. Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den Überhimmeln durch die Versammlung kundgetan werde, die buntfarbige Weisheit Gottes nach dem äonischen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Wir schlagen abschließend noch den Kolosserbrief auf, der kommt ja gleich nach dem Philipperbrief, und lesen noch. Kolosser 1. Vielleicht Vers 26 oder ja, 26 und 27, 25. Deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Gewaltig. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kapitel 2, Vers 2. Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Ich wäre zufrieden, wenn ich in diesen Dingen einfach eine volle Gewissheit besitzen dürfte. Und da heißt es, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis oder des Wissens. So reich sind wir gemacht, allein durch die Gnade Gottes in Christo Jesu. Sollte er uns in ihm nicht alles, alles schenken. Halleluja. Amen. Geheimnisse Gottes ist unser Thema und die Übertragung ist in Ordnung. Hören alle gut, wenn ich so spreche. Danke. Geheimnisse Gottes. Gewaltige Dinge einerseits so schwer, tragisch, furchtbar, andererseits so wunderbar, so allerheiligst, köstlich, zart, dass die Weisheit der Liebe Gottes es für gut fand, vorerst vor allen seinen Geschöpfen diese bestimmten Dinge in ein Geheimnis zu hüllen. Das heißt, diese Dinge vor Ohren, Augen und dem Verständnis seiner Geschöpfe vorerst völlig zu verbergen, geheim zu halten. In seiner Güte. Wenn wir dann an die Zusammenhänge denken, wie wir sie in den ersten Kapiteln des ersten Korintherbriefes finden, wenn er den Korinthern sagen muss, im dritten Kapitel, in den ersten Versen, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Und doch nennt er sie Brüder, erstens. Sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen und sofort doch wieder in Christo. Da sehen wir die Vollkommenheit der Gnade Gottes, die nichts anderes sein will als Gnade und nichts anderes hören will von uns, und keine andere Stellung von uns erwartet, als dass wir allein mit der Gnade Gottes rechnen in Christo Jesu. Da gibt es die heilige Eifersucht der Gnade Gottes,
der Liebe Gottes, der Güte Gottes, die gar nichts anderes duldet als Gnade. Wenn wir lesen, die Gnade herrscht als Königin an einer Stelle, dann will diese Königin das erste und letzte Wort haben und alles dazwischen nur Gnade. Als solche wissen und schenken. Brüder, ihr seid fleischlich, aber Brüder in Christo. Unmündig seid ihr und trotzdem in Christo. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, also Säuglinge. Denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich, zum zweiten Mal. Mit dem noch ist noch Hoffnung, dass aus diesen Säuglingen doch noch solche werden können, die dann eines Tages doch Speise ertragen können. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Und so weiter. Deshalb ist in Kapitel 2, in den ersten Versen, die Rede des Paulus, in Vers 2, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch, also fleischlichen, neidischen, streitsüchtigen, unmündigen, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. Mehr konnte er ihnen nicht sagen. Ja, und? Da werden viele Gemeinden belehrt, mehr brauchen wir auch nicht. Jesus Christus für uns gekreuzigt, unsere Sünden sind uns vergeben, er ist unser Retter und das genügt. Man kann also ruhig fleischlich bleiben und unmündig bleiben, streitsüchtig und neidisch sein. Das kommt gar nicht mehr so an, wenn man nur den Herrn Jesus kennt als Heiland und dabei bleibt. Ganz traurige Sache. Und nun handelt es sich genau um die Geheimnisse Gottes, die dazu angetan sind, dass wir von der Stufe des Unmündigen, von der Stufe des Kindleins in Christo, der fleischlichen Stellung im Glauben, der fleischlichen Stellung in Christo, herauswachsen kann. Und dann fährt er in Vers 6, Kapitel 2 weiter. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. So, offenbar sind Kindlein in Christo, Unmündige, Fleischliche in Christo eben nicht, gehören nicht zu denen, von denen Paulus jetzt spricht. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. So. Wir sind durch die Gnade Gottes in Christo vollkommen gemacht. Durch die Gnade Gottes besitzt der gläubige Mensch einen inneren, verborgenen, neuen Menschen, der durch den heiligen Samen Gottes, durch den Heiligen Geist, mitten in unseren alten, verdorbenen, dem Tode überlieferten Menschen hineingelegt ist. Ich pflege das unschöne Bild zu gebrauchen. Ihr gestattet, dass ich das vorerst auf mich beziehe. dass Gott mitten in den Misthaufen meines alten, verweslichen Leibes einen allerheiligsten Samen hineingelegt hat, für einen ganz neuen Arthur Muhl in Christo Jesu, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Steht so geschrieben. Der innere neue Mensch des Herzens, den die Gnade Gottes in uns hineingezeugt und daraus dann einen neuen Menschen geboren hat, vorerst samenmäßig, keimmäßig, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, wo dann gilt, je mehr der Äußere jetzt verdirbt, zerstört wird, also der Misthaufen weiter verrodet und vergärt und verfault, umso rascher gibt es guten Mutterboden. Stimmt's? Oder habe ich recht? Eines von beiden. Oder beides. Wenn wir vom guten Boden hören, wo der Same, den der Sämann Christus gesät hat, gefallen ist, dann denken wir an uns Frommen, nicht wahr? Da ist der Same auf guten Boden gefallen und je flotter und je ehrbarer und je tadelloser ich da gelebt habe, auf einen umso besseren Boden ist dann der Same bei mir gefallen. Nicht wahr? Schrecklich. Greuel vor Gott. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Und da dürfen wir auch uns wieder erinnern lassen an ein Wort des Apostels Paulus. Lehrt euch schon, nicht schon die Natur also. Nur auf diese Weise, zerrieben, vermodert, zerstört, aufgerieben, vollständig aufgelöst, das ist guter Boden. Das ist Mutterboden. Je mehr der Äußere zerfällt, umso mehr wird gedeiht der Innere. Wird der Innere erneuert von Tag zu Tag. Von Licht zu Licht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, ja, in Christo. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs. Unter den Fürsten versteht ja Paulus in erster Linie Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt, Geistwesen, denen gegenüber irdische Fürsten nur deren Schattenrisse sind, die sich nicht anders bewegen können, als was die Originale da oben Stellung beziehen und tun und lassen und reden. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit, aber jetzt sofort, in einem Geheimnis. Nicht nur in einem Geheimnis, sondern diese Gottesweisheit ist grundsätzlich vorerst einmal verborgen. Wir reden aber unter den Vollkommenen. Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, zweimal verborgen. Ein Geheimnis ist schon eine verborgene Sache und dann noch einmal verborgen. Genau als Bild zum Verständnis. Ein Israelite durfte nur bis in den Vorhof gehen. Der hatte keine Ahnung von Heiligtum und Allerheiligstem. Für den gewöhnlichen Israeliten waren die Räume Heiligtum und Allerheiligstes. Das Heiligtum war verborgen und das Allerheiligste war noch zweimal verborgen. Für den gewöhnlichen Israeliten. Das haben wir das Bild. Die Weisheit Gottes, ein Geheimnis im Heiligtum und noch ein verborgenes Geheimnis im Allerheiligsten. Und für uns kommt es jetzt darauf an, dass wir mit Freimütigkeit die Geheimnisse Gottes im Heiligtum erkennen können, verstehen können und als Nachahmer des Apostels Paulus diese Geheimnisse dann sogar verwalten